Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
Schweizer Radio DRS2, willkommen bei Kontext am Mittwoch mit Naturwissenschaft und Medizin. Am Mikrofon ist Hans-Stefan Rüffenacht. In fremden Kulturen bei indigenen Völkern findet sich reiches Wissen um medizinisch interessante Pflanzen. Und damit befasst man sich in der Ethnobotanik. Über Ziele, Methoden, Hintergründe der medizinisch ausgerichteten Ethnobotanik gab mir die Biologin Dr. Caroline Weckerle Auskunft. Sie ist Wissenschaftlerin am Institut für Systematische Botanik der Uni Zürich und zudem die Programmleiterin des Weiterbildungsstudienganges Ethnobotanik und Ethnomedizin, den man ganz neu an der Uni Zürich eingerichtet hat.
Ethnobotanik, das Ethno, das kommt aus dem Griechischen, da ist so viel wie Volk, und Botanik ist die Wissenschaft der Pflanzen. Also das heißt, es geht um Menschen und Pflanzen. Also man kann sagen, die Ethnobotanik erforscht im weitesten Sinne Wechselwirkungen zwischen Pflanzen und Menschen. Sehr häufig konzentrieren sich ethnobotanische Studien auf die traditionelle Nutzung von Medizinalpflanzen bei indigenen Völkern. Ist eine Möglichkeit. Aber es können auch ganz andere Pflanzen erforscht werden, Pflanzen, die als Nahrungsmittel verwendet werden oder um Häuser zu bauen. Ritualpflanzen, das ist zum Beispiel ein Thema, was mich auch sehr interessiert. Also es ist ein sehr breites Feld.
Ethnobotanik als breit verstandenes Fachgebiet ist übrigens nicht a priori auf indigene Völker fremder Kulturen beschränkt, auch wenn man sie oft in diesem Sinne betreibt.
Man könnte auch Ethnobotanik in der Schweiz betreiben oder in Europa, wo auch immer. Häufig ist es aber so, dass Ethnobotaniker zu ethnischen Gruppen gehen, in relativ abgelegenen Gebieten, die noch einen sehr traditionellen Lebensstil haben und das Pflanzenwissen dort dokumentieren. Und das hängt damit zusammen, dass solche Gemeinschaften überschaubar sind. Also das heißt, dass man eigentlich die Pflanzennutzung vom Sammeln bis zum Verwenden relativ gut überblicken kann, was bei uns sehr viel schwieriger ist. Was aber nicht heißt, dass es nicht möglich ist, auch hier Ethnobotanik zu machen.
Die Ethnobotanik ist ein zentraler Teil der Ethnomedizin allgemein. Und das führt zur Frage, wie man Ethnobotanik und Ethnomedizin voneinander abgrenzt. Dazu Caroline Weckerle, unter anderem Programmleiterin des Studienganges Ethnobotanik und Ethnomedizin der Uni Zürich.
Bei uns in unserer Weiterbildung, da geht es ja um Ethnobotanik und Ethnomedizin. Und da geht es eigentlich darum, das Themenfeld Mensch, Pflanze, Gesundheit kulturübergreifend anzuschauen. Also das heißt, bei der Ethnomedizin geht es um Krankheit, aber auch um Kranksein, aber natürlich auch um Gesundheit im kulturellen Kontext. Und dann auch um Behandlungsmethoden in ihrem kulturellen Kontext. Und die Pflanze spielt insofern eine Rolle, als dass sie häufig zur Behandlung eben von Krankheiten eingesetzt wird. Das können aber auch ganz andere Behandlungsweisen sein. Die Ethnobotanik fokussiert wirklich auf die Pflanze, Pflanze-Mensch, und Ethnomedizin ist breiter diesbezüglich. Also da geht es nicht nur jetzt um pflanzliche Therapieformen.
Konzentriert man sich auf die Ethnobotanik im volksmedizinischen Sinne, dann spricht man vor allem von Heilpflanzen, von Medizinalpflanzen.
Das ist eine Pflanze, die angewendet wird, um das subjektive Wohlbefinden, was mitunter aber auch objektiv messbar ist, zu verbessern.
Die ethnobotanische Erforschung von Heilpflanzen fremder Kulturen geht oft davon aus, dass man weiß oder vermutet, dass eine bestimmte Pflanze medizinisch interessant ist oder es sein könnte. Wie kommt man darauf? Wichtig ist dabei, was Caroline Weckerle so illustriert.
Das ist die Möglichkeit, dass man mit lokalen Heilern zusammenarbeitet und deren Wissen dokumentiert. Da gibt es ein sehr schönes Beispiel von Samoa. Professor Cox, das ist ein Amerikaner, der hat lange in der botanischen Feldarbeit gemacht dort, das Wissen von traditionellen Heilern dokumentiert und hat eine Pflanze gefunden, von der sie gesagt haben, ja, die sei sehr gut für Gelbfieber. Und es reichen 2 Dosen und das werde kuriert. Und da wurde er natürlich hellhörig, weil es sehr selten ist, dass man Pflanzen findet, die für virale Erkrankungen verwendet werden. Die Pflanze, die heißt Homalanthus nutans, die gehört zur Familie der Wolfsmilchgewächse. Mamala-Baum wird der lokal bezeichnet. Paul Cox hat dann mit dem Nationalen Krebsforschungsinstitut in den USA zusammengearbeitet und die haben eine Wirkung dieser Pflanze festgestellt, und zwar bei HIV-1. Und das Ganze wurde dann weiter untersucht. Der Stoff, der aktiv ist, heißt Prostatin, gehört zu den Phobolen. Interessanterweise sind die Phobole eine Gruppe von Stoffen, die eigentlich Tumore auslösen, nicht bekämpfen, nicht so aber bei diesem Prostatin. Es hat eine andere Wirkung. Das Ganze wurde weiterverfolgt und befindet sich nun in der präklinischen Phase. Also es ist die Idee, ein Medikament, das bei AIDS eingesetzt werden kann, zu entwickeln.
Den Pflanzeninhaltsstoff Prostatin zu einem Medikament gegen HIV-AIDS weiterzuentwickeln, ergab sich aus Experimenten an weißen Blutzellen, an Lymphozyten, die der Angriffsort der HIV-Viren HIV sind. Und dabei zeigte Prostatin weitere auffallende Eigenschaften.
Prostatin verhindert die HIV-Reproduktion in Lymphozyten. Es schützt gesunde Zellen. Und, das ist ein sehr interessanter Punkt, Prostatin aktiviert infizierte latente Zellen. Das heißt, dass nachher andere Medikamente auch greifen können. Und wie ich bereits erwähnt habe, befindet sich das Ganze momentan in der präklinischen Phase. Es ist natürlich zu hoffen, dass sich das weiterentwickeln lässt. Das Ganze dauert schon sehr lange. Also in den 80er Jahren wurde das in Samoa dokumentiert und während den 90er Jahren wurde jetzt darauf geforscht. Paul Cox hatte eigentlich die Hoffnung oder Idee, dass es Beginn 2000 in die klinische Phase kommt. Das ist bis jetzt nicht geschehen. Also man sieht da auch, wie langwierig solche Medikamentenentwicklungen sind.
Bevor unter anderem die Natur als Quelle für Wirkstoffe vermehrt zum Thema wird oder der Weg von der Pflanze bis zu einem Medikament, nochmals zum Punkt, wie man überhaupt auf interessante Pflanzen fremder Kulturen stößt. Konkrete Vorauskenntnisse über die Arbeit indigener Heiler sind das eine. Es gibt aber auch andere Ansätze. Die Ethnobotanikerin Caroline Weckerle mit unter anderem auch einem Blick auf ihre wissenschaftliche Arbeit.
Ja, da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Und einer ist bestimmt, dass man einfach versucht, ein Gebiet zu finden, wo noch sehr wenig bekannt ist, mit der Idee, etwas Neues zu entdecken. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Motor der Ethnobotanik, dass man Dinge entdecken möchte, also die Neugierde ganz generell. Sicherlich gibt es aber auch die Möglichkeit, dass man weiß, ja, das ist ein Volk, was in einem Gebiet lebt, was sehr biodivers ist, also wo es sehr viele verschiedene Pflanzen gibt. Und man dann denkt, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass die auch ein großes Pflanzenwissen haben, eventuell auch ein sehr großes Medizinalpflanzenwissen, ist relativ groß. Jetzt gerade in meinem Forschungsgebiet in Südwestchina ist das eigentlich der Fall. Also die Hengduan Mountains, die gehören zu den Biodiversity Hotspots, sogenannten. Also das heißt, es ist ein Gebiet, was bekannt ist für eine riesige Vielfalt an Pflanzen. Und es ist auch bekannt, dass da eine sehr große Anzahl an Medizinalpflanzen wachsen, die in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet werden.
Allerdings kommt es bisweilen anders als vermutet. Sagt doch Caroline Weckerle weiter zu ihrer ethnobotanischen Forschung in Südwestchina.
Da haben wir auch gedacht, ja, in diesem Schwilotal, wo wir forschen, was sehr abgelegen ist und wo verschiedene ethnische Gruppen leben, da ist bestimmt ein großes Medizinalpflanzenwissen vorhanden. Das ist aber nicht der Fall, hat sich herausgestellt nach mittlerweile mehreren Jahren von Forschung. Und das hängt mit ihrem traditionellen Medizinsystem zusammen. Ihre traditionellen Heiler haben ein Konzept von Krankheit, dass die Krankheiten vor allem durch Dämonen verursacht werden. Das heißt, um wieder gesund zu werden, muss man mit diesen Dämonen irgendwie verhandeln oder diese vertreiben oder was auch immer. Und dazu verwenden sie vor allem Ritualpflanzen. Und sie sagen, dass es in ihrer Kultur, jetzt bei dieser Ethnie, wo wir vor allem tätig sind, Shui heißen die, traditionell eigentlich keine Herbalisten gibt oder keine Spezialisten auf Heilpflanzen im klassischen Sinn.
Nun könnte man doch sagen, dass auch Ritualpflanzen, die man gegen einen Dämon einsetzt, eine Art Heilpflanzen sind, zumal man sie ja verwendet im Kampf gegen Krankheiten.
Es ist natürlich eine Definitionsfrage oder eine Begriffsfrage und man macht da mit dem Begriff klare Grenzen, wo eigentlich gar keine sind. Und das Heilen generell ist natürlich eingebettet in die Kosmologie dieser Leute. Das kann man nicht losgelöst sehen. Und bei Leuten, wo die Ahnen oder die Seelen der Ahnen sehr präsent sind, plus die ganze Welt sowieso beseelt ist, ist ganz klar, dass das eine riesige Rolle spielt und die Pflanzen in diesem Kontext angewendet werden. Und was wir dann als Medizinalpflanzen bezeichnen, in unserem Sinne, also Pflanzen, die wirklich eingenommen werden, und was dann Ritualpflanzen sind, die beispielsweise verbrannt werden und wo der Rauch eingeatmet wird oder so, das sind dann fließende Übergänge.
Übrigens, Ritualpflanzen, die man verbrennt, sind eventuell auch in unserem Sinne Heilpflanzen, weil man den Rauch einatmet und durch diese Inhalation dem Körper vielleicht durchaus bestimmte Wirkstoffe zuführt, die dann eine biochemische Wirkung entfalten. Und dieser Gedanke initiierte dann weitere Forschungsarbeiten.
Wir haben uns auch die Frage gestellt, wieso atmen Sie das ein? Hat das Stoffe drin, die eine Wirksamkeit haben? Ist das der Grund? Oder ist das der gesamte kulturelle Kontext, der da vor allem zur Wirksamkeit beiträgt? Und wir sind jetzt so vorgegangen, wir haben im Feld und während der Feldarbeit Rauchproben gesammelt mit kleinen Filtern. Das sind Filter, die man auch verwendet, um Blütenduft beispielsweise zu sammeln. Haben den Rauch gesammelt, sind dann zurück ans Institut in Kunming, wo wir auch arbeiten, in China. Und diese Rauchproben analysieren wir auf flüchtige Stoffe. Da geht es momentan einfach mal darum, können wir überhaupt diese isolieren und bestimmen, was es ist? Und falls ja, sind das Stoffe, die bekannt sind, dass sie zum Beispiel eine Wirksamkeit haben bei Erkältung, als Beispiel.
Nun, die Pflanzenwelt ist eine schier unerschöpfliche Quelle von Substanzen, die medizinisch interessant sind oder auch zu Medikamenten geführt haben. Die Ethnobotanikerin Caroline Weckerle mit einigen Beispielen.
Ein Medikament, was sicher alle kennen, ist das Aspirin. Und Aspirin geht zurück auf Spiraea ulmaria, beziehungsweise das ist eine Pflanze, die heute unter dem Namen Filipendula bekannt ist. Das ist das Mädesüß. Und vom Mädesüß wurde in der Volksmedizin in Europa schon sehr, sehr lange die Wurzel verwendet, und zwar gegen Fieber und Schmerzen. Und aus dieser Wurzel wurde dann im 19. Jahrhundert die Salicylsäure isoliert. Und die hat eben diese Wirkung, also sie ist fiebersenkend, schmerzlindernd, ist allerdings schlecht magenverträglich, und die Pharmafirma Bayer hat eben die Acetylsalicylsäure daraus entwickelt, was wir heute als Aspirin kennen. Ein zweites Beispiel sind die Anästhetika, die aus Curare gewonnen wurden. Curare, das ist ein Pfeilgift, beziehungsweise ist eine riesige Gruppe von Pfeilgiften, die in Südamerika verwendet werden. Und aus diesen wurden wichtige Medikamente entwickelt, die später bei uns in der Anästhesie Verwendung fanden. Heute werden allerdings Nachfolgeprodukte verwendet. Weitere Beispiele finden wir bei den herzwirksamen Glykosiden, Digoxin, Digitoxin, die nach wie vor aus dem Fingerhut gewonnen werden und wichtige Rolle spielen, um das Herz zu unterstützen in seiner Pumptätigkeit. Dann gibt es ein sehr aktuelles Beispiel, wir haben jetzt gerade kürzlich wieder einen Review-Artikel im Science publiziert, und das ist das Artemisinin, was im Zusammenhang mit Malaria eine ganz wichtige Rolle spielt. Und das geht zurück auf Artemisia annua, also vor allem diese Art, sind auch andere Arten, die das drin haben, was schon lange in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet wird bei Wechselfieber. Und wo man jetzt ebenfalls auf einem sehr, sehr langen Weg zu einem von der WHO offiziell empfohlenen Malaria-Medikament gekommen ist. Auch gegen Krebs gibt es solche Beispiele. Zum Beispiel wurden aus Taxus, also aus der Eibe, Stoffe isoliert, die heute sehr wichtig sind in der Krebsbekämpfung. Die gehen allerdings zurück auf ein ganz allgemeines Screening. Also es ist jetzt nicht ein Wissen, was bei traditionellen Heilern dokumentiert wurde. Ein anderes Beispiel ist Cataranthus roseus. Das ist das Madagaskar-Immergrün. Daraus wurde Vincristin und Vinblastin isoliert, und die spielen heute in der Leukämiebekämpfung eine ganz wichtige Rolle. Und das ist eine Pflanze, die auch traditionell bereits genutzt wurde.
Um Medikamente zu entwickeln, stehen die Möglichkeiten etwa der synthetischen Chemie zur Verfügung oder auch, dass man Wirkstoffe am Computer quasi designen kann, um nur diese Methoden zu nennen. Trotz vielfältiger Laborverfahren hat Mutter Natur als Apotheke allerdings keineswegs ausgedient, wenn diese Meinung bisweilen auch zu hören war.
Mit der ganzen Weiterentwicklung von der Technik ist man ja mittlerweile in der Lage, in sehr kurzer Zeit riesige Mengen von Substanzen zu screenen. Und das wird auch gemacht, chemischen Substanzen, die abgewandelt werden, und dann wird einfach geschaut, hat das eine Wirkung oder nicht. Und das kann man in so großen Mengen machen, dass ja gesagt wird, dass die Naturstoffe eigentlich weniger wichtig werden in diesem Zusammenhang. Gleichzeitig ist es aber so, dass wenn man schaut, welche neuen Substanzen gefunden wurden, die interessant sind in der letzten Zeit, die Hälfte davon zurückgeht auf Stoffe aus der Natur, die in der Natur gefunden wurden. Und das hängt damit zusammen, dass diese Stoffe, die man in der Natur findet, das seien das jetzt Pflanzen oder Bakterien oder Pilze, dass die eine biologische Wirksamkeit haben in irgendeiner Form oder irgendwann mal hatten in der Evolution. Und deswegen sind sie natürlich bereits schon mal sehr viel interessanter als quasi zufällig, in Anführungszeichen, hergestellte Substanzen. Es ist heute so, dass Grundsubstanzen aus der Natur nach wie vor eine sehr wichtige Rolle spielen, diese aber dann verändert werden und so dann auch weiter gescreent und weiterentwickelt wird. Das ist quasi eine Kombination von beidem.
Gebiete der Erde, die besonders reich sind an Arten von Lebewesen, vor allem auch an Pflanzen, sind etwa die Tropen und da besonders die Regenwälder. Schon nur an Regenwaldflächen gehen jedes Jahr rund 13 Millionen Hektaren verloren. Den weltweiten Artenschutz diskutiert man momentan ja an der UNO-Artenschutzkonferenz in Bonn. Übrigens, schon nur den kommerziellen Wert der Natur als Wirkstoffquelle zeigt eine neue Studie, erstellt im Auftrag der EU. Auf umgerechnet 80 bis 160 Milliarden Franken jährlich beläuft sich der Weltmarktwert von Medikamenten, deren Grundlage Wirkstoffe sind, die aus Pflanzen, Tieren, Bakterien, Pilzen stammen. Und da ist es nur ein Gebot des Respekts, dass man die indigenen Völker am Gewinn sinnvoll beteiligt. Die Ethnobotanikerin Caroline Weckerle.
Das ist ein sehr, sehr großes Thema. Das Stichwort Biopiraterie gehört ja auch hier rein. Es ist so, dass mit der CBD, der Convention on Biological Diversity oder Biodiversitätskonvention, das international geregelt ist. Die wurde 1992 lanciert, ist mittlerweile von 190 Staaten unterzeichnet. Es fehlen fast nur noch die USA und sonst noch ein paar wenige. Und die unterzeichnenden Staaten verpflichten sich, die Biodiversität innerhalb ihrer Grenzen zu schützen, diese nachhaltig zu nutzen und, das ist jetzt ein wichtiger Punkt im Zusammenhang mit der Ethnobotanik, die Nutzung der Biodiversität bzw. der Profit, der aus der Nutzung resultiert, mit allen Beteiligten zu teilen. Das läuft unter dem Artikel Access and Benefit Sharing. Und das ist bei ethnobotanischen Projekten sehr, sehr wichtig, weil ein wichtiger Teil von ethnobotanischen Projekten ist das traditionelle Wissen von indigenen Völkern. Und da ist natürlich ganz klar die Frage, was kommt denn eigentlich zurück? Jetzt in dem Fall, wo das Interesse vorhanden ist, dass man wirklich eventuell Medikamente entwickelt in ferner Zukunft, schreibt die Biodiversitätskonvention vor, dass Verträge abgeschlossen werden bei verschiedenen Schritten dieser Medikamentenentwicklung. Und das führt dann letzten Endes dazu, dass ein Teil des Gewinnes zurückfließt zu den Indigenen. Da stellen sich natürlich dann bereits sehr, sehr viele Fragen. Wie wird das lokal verteilt? Wem kommt das Geld zugute? Etc. etc.
Nicht nur an kommerziell ausgerichteten Projekten soll die indigene Bevölkerung beteiligt werden. Das soll auch für ethnobotanische Grundlagenforschung gelten, wie Caroline Weckerle illustriert.
Bei unserem Projekt in Südwestchina, diese Forschung rund um die Ritualpflanzen, da geht es nicht darum, Medikamente zu entwickeln. Und trotzdem ist es uns ein Anliegen, dass auch etwas zur lokalen Bevölkerung zurückfließt, weil wir ja sehr viel von ihr profitieren und abhängig sind auch. Und dort haben wir es jetzt so geregelt, die lokale Bevölkerung ist eigentlich an uns herangetreten mit dem Wunsch, ob es nicht möglich wäre, dass wir Geld organisieren, um ihre Primarschule zu vergrößern, weil nicht alle Kinder in die Schule können, weil es zu wenig Platz hat. Und es war für uns ein relativ einfaches Unterfangen, hier in der Schweiz genügend Geld zu finden. Also mittlerweile haben sie eine größere Schule, sie haben ein sehr schönes Bauwerk erstellt. Ein anderes Projekt war, dass wir einem jungen Mann ermöglicht haben, eine Ausbildung als Lastwagenfahrer zu machen. Dieses Gebiet, dieses Tal, wo wir Feldarbeit machen, das wurde erst kürzlich, vor wenigen Jahren, mit einer Straße erschlossen. Und sie sagten halt, dass sie jetzt abhängig seien von den Leuten von außen, die mit Lastwagen reinkommen, damit sie ihre Dinge in die nächste Stadt transportieren und dort verkaufen können. Sie möchten das eigentlich selber machen. Da haben wir auch Geld organisiert. Und was ich einen sehr wichtigen Punkt finde, dass diese Projekte oder diese Wünsche von der lokalen Bevölkerung kommen. Weil ich denke, so hat das Ganze auch Chance, über längere Zeit zu funktionieren.
Zurück zu biologischen und biochemischen Aspekten. Der Weg von der Pflanze zum Wirkstoff läuft über mehrere Zwischenstufen.
Das macht man meistens so, dass man schaut, welche Pflanzen werden für Krankheiten, die uns interessieren, von den Heilern genannt und wo gibt es relativ große Übereinstimmungen zwischen verschiedenen Heilern beispielsweise. Dann macht man Extrakte, einen sogenannten Rohextrakt von der Pflanze. Und da stellt sich dann bereits die Frage, geht man da nach rein pharmazeutischen Kriterien vor? Also schaut einfach, dass man mit polaren Lösungsmitteln und apolaren arbeitet, um möglichst viel rauszuholen. Oder will man diese Zubereitung anschauen, die die Heiler auch verwenden? Nach Möglichkeit macht man natürlich beides. Und dann testet man das mit verschiedenen Bioassays. Also es kann Wirksamkeit auf Bakterien, ob Bakterien abgetötet werden. Das können Zelllinien sein. Da gibt es x verschiedene Möglichkeiten. Und dann splittet man das weiter auf und schaut halt, wo, in welchem Extrakt die Wirksamkeit drin bleibt. Und im Idealfall hat man irgendwann dann praktisch nur noch eine Substanz drin, nach x Auftrennungsschritten, und findet dann eine neue Substanz, die genau diese Wirksamkeit zeigt, die man gerne möchte. Meistens ist es aber so, dass es gar nichts Neues ist oder dass sich die Wirksamkeit irgendwann verliert. Also dass es eben ein Gemisch von Substanzen ist, was wirksam ist. Und das ist etwas, was in der sogenannten Komplementärmedizin oder Alternativmedizin, Phytotherapie vor allem auch, gar kein Problem ist. Also dort schafft man ja mit diesen Wirkstoffgemischen. In der Schulmedizin aber fokussiert man vor allem auf Monosubstanzen oder will man eigentlich Monosubstanzen haben.
Hat man einen solchen Wirkstoff isoliert und erste Wirkungen im Labor eruiert, dann ist er aber noch lange kein Medikament.
Dann beginnen die ganzen Tierversuche. Und irgendwann im besten Fall kommt es dann in die klinische Phase. Also es ist ein unglaublich weiter Weg. Die ganzen Nebenwirkungen und müssen abgecheckt werden. Also man sagt, es geht mindestens 10 bis 15 Jahre, bis ein Medikament marktreif ist.
Da ist dann natürlich die Pharmaindustrie gefragt mit ihrem umfassenden Entwicklungs-Know-how. Nun, Caroline Weckerler ist auch die Programmleiterin eines Weiterbildungsstudienganges Ethnobotanik und Ethnomedizin.
Das ist ein Studiengang, der von der Universität Zürich jetzt angeboten wird, und zwar eine Weiterbildung. Also es richtet sich an Leute, die bereits einen Abschluss haben, einen Hochschulabschluss oder vergleichbare Qualifikation. Der wird jetzt 2008 zum ersten Mal durchgeführt. Die Teilnehmenden, das sind Ärzte, das sind aber auch Lehrer, das sind Leute mit einem naturwissenschaftlichen Hintergrund, auch Leute, die aus dem Bereich Gartenarchitektur, Landschaftsarchitektur kommen. Das ist sehr, sehr divers und von daher total spannend, weil ein riesiges Wissen bezüglich Pflanzen und diesem ganzen Themengebiet zusammenkommt. Der Zweck ist eine Weiterbildung in diesem Themenbereich auf universitärem Niveau. Es muss vielleicht dazu gesagt werden, dass es bis jetzt keinen Studiengang, auch keinen Weiterbildungsstudiengang in diesem Fachbereich Ethnobotanik und Ethnomedizin im deutschsprachigen Raum gibt.
Dieser Studiengang umfasst neben biologischen und medizinischen auch kulturelle Aspekte. Fragen rund um das Verständnis von Krankheit, Gesundheit und die Zusammenhänge sind stark kulturell geprägt, nicht nur bei indigenen Völkern. Ethnobotanische und ethnomedizinische Arbeit schließt denn auch unter anderem Fachleute der Ethnologie und der Linguistik ein. Und natürlich ist die Forschungstätigkeit vor Ort im Feld unabdingbar. Aber dann gibt es ja noch die botanischen Gärten. Dazu Professor Peter Linder. Ursprünglich stammt er aus Südafrika und ist der Direktor des Instituts für systematische Botanik an der Uni Zürich und des Botanischen Gartens. Spielen botanische Gärten eine Rolle in der Ethnobotanik?
Ja klar, und eine sehr wichtige Rolle. Die Ethnobotanik hat ja eigentlich zwei Komponenten, das ethnische Teil und das botanische Teil. Und das botanische Teil geht um Pflanzen und die Stoffe, die man in Pflanzen findet. Es ist viel leichter, irgendetwas über Pflanzen zu verstehen, wenn man die Pflanzen vor Auge haben kann, wenn man sie lebend sehen kann. Es ist auch leichter, mit denen zu forschen und die chemischen Stoffe rauszuholen, wenn man die lebendigen Pflanzen hat. Man kann sie anschauen, man kann sie betasten, man kann sie untersuchen. Und das kann man nicht, wenn sie nur in Büchern sind. Und da spielen die botanischen Gärten als Hort von diesen Pflanzen eine ganz wichtige Rolle.
Im Botanischen Garten Zürich hält man Pflanzen aus ganz verschiedenen Klimaregionen der Erde. Das heißt, man muss die Klimabedingungen etwa der Tropen oder eines asiatischen Hochlandes simulieren.
Dazu haben wir und die meisten anderen botanischen Gärten eine Reihe Gewächshäuser, Anzuchthäuser, wo man diese diverse andere Klimalagen nachbauen kann, imitieren kann und so weiter. Das ist meistens ein relativ kostspieliges Unterfangen, weil man die Gewächshäuser bauen muss, man muss verschiedene Klimakontrollanlagen haben und man muss die Gärtner haben, die das Know-how haben, um diese Fremdpflanzen im Gange zu halten. Und wir schauen meistens auf zwei Parameter. Das ist die Temperaturschwankung, Minimum-Maximum-Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Auch, dass die Lichtintensität auch stimmt. Und das können wir zum Teil nachbauen mit Kunstlicht. Aber idealerweise hat man viel Naturlicht.
Inwieweit kann man denn Pflanzen aus anderen Ländern in die Schweiz einführen? Eine Frage, die gerade für botanische Gärten große Bedeutung hat. Wie ist das geregelt?
Unterschiedlich von Land nach Land und von Pflanzengruppe nach Pflanzengruppe. Die, die am größten Schutz haben, sind die CITES-Organismen. CITES ist eine internationale Artenschutzorganisation und wenn man zum Beispiel in Malaysia eine Orchidee kauft auf dem Straßenmarkt, darf man sie nicht in die Schweiz reinbringen, weil CITES das Transport von irgendwelchen Orchideen, Samen von Orchideen, irgendwelche Orchideenteile ohne explizite Bewilligung zwischen Ländern nicht erlaubt.
Peter Linder, Direktor des Botanischen Gartens Zürich, ergänzt zur ethnobotanischen Funktion der Gärten:
Das Wissen, wozu man die Pflanzen einsetzen kann, gehört eigentlich die Leute, wo diese Kultur vorkommt. So dieses Wissenaustausch, das Pflanzenmaterialaustausch zwischen unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Kulturen, muss man genau darauf schauen, dass es nicht auf einen Wissensraub oder einen Pflanzenraub ausartet. Und da sind botanische Gärten ihre Rolle sehr bewusst, dass wir das Material hier haben, aber es eigentlich nicht für kommerziellen Nutz weitergeben dürfen, indirekt oder direkt. Das wird meistens politisch auf Landebene organisiert, existieren schon solche Kontrakte, die dann die Wissenschaftler erlauben, Pflanzenmaterial zu sammeln, unter bestimmten Bedingungen. Die meisten davon drehen darum, dass das an niemand anders weitergeleitet werden darf.
Für die Ethnobotanik ist gleichsam die ganze Welt ein botanischer Garten und diese vielfältigste Forschung macht für Caroline Weckerle den besonderen Reiz ihrer Arbeit aus.
Was mich fasziniert, ist die Vielseitigkeit oder die Breite des Gebietes und was mich ebenfalls sehr fasziniert, ist die Arbeit im Feld, also die Feldarbeit. Das sind so verschiedene Welten, also die Welt hier, dann die Welt in Kunming am Botanischen Institut und dann die Welt im Feldarbeitsgebiet und auf der anderen Seite auch wieder im Labor. Und das ist etwas, was mich sehr interessiert.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.